Sex Me, If You Can, der Podcast von Alina Sullivan.
Sex Me, If You Can, digitaler Leuchtturm, das Gesundheitsamt Frankfurt. Das ist heute unser Thema. Alina natürlich an Bord, wie jedes Mal. Hallo.
Hallo.
Und wir haben uns Verstärkung geholt, einmal mehr. Zu Gast ist Peter Tinnemann, er ist Leiter des Gesundheitsamts Frankfurt. Hallo Peter.
Hallo.
Das ist ja kein Pappenstiel, Gesundheit von fast 800.000 Menschen zu organisieren. Der öffentliche Gesundheitsdienst hat hier bei uns wie anderswo die Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel. Vielleicht steigen wir mal ein für diejenigen, die das Gesundheitsamt vielleicht noch gar nicht kennen. Was sind da die Kernelemente eigentlich?
Also wir schützen die Gesundheit der Frankfurterinnen und Frankfurter, wir fördern die und wenn Frankfurterinnen und Frankfurter Fragen haben, dann beraten wir die auch noch. Das sind so unsere drei Kernaufgaben. Die meisten haben uns wahrscheinlich kennengelernt in der Corona-Pandemie. Man hat von uns dann eine Quarantäne Bescheid bekommen, ne, dass man bitte zu Hause bleiben möge und andere nicht ansteckt. Das ist eine klassische
Wie viel Zorn habt ihr damit bekommen damals?
Also wir haben viel Kuchen bekommen und tatsächlich viel auch Kuchen, viel Anerkennung. Die Frankfurterinnen und Frankfurter waren da wirklich voll, ich will nicht sagen Begeisterung für ihr Gesundheitsamt, aber man hat gesehen, was für eine wichtige Aufgabe wir machen.
Aline, Dezernat 5 und Gesundheitsamt, Berührungspunkt ist im Wesentlichen ganz brandaktuell Digitalisierung, nehme ich an.
Also wir schauen ja ganz interessiert darauf, was das Gesundheitsamt macht, weil wir kommen ja auch gleich nochmal dazu, ja wirklich ein Leuchtturm ist, bundesweit tatsächlich auch. Ansonsten haben wir, ich habe auch schon vorab drüber nachgedacht, wir haben gar nicht so viele unmittelbare Berührungspunkte, das Gesundheitsamt und wir sitzen aber in der gleichen Liegenschaft hier im Dezernat beispielsweise mit der Arbeitsmedizin zumindest mal. Also das ist ein ganz praktischer Berührungspunkt, den wir auf jeden Fall jeden Tag haben.
Müssen wir direkt mal übersetzen, was macht die Arbeitsmedizin?
Die Arbeitsmedizin kümmert sich darum, dass die Mitarbeitenden in der Stadt Frankfurt eher so gesund sind, dass sie ihrer Aufgaben nachgehen können. Also wenn man eingestellt wird, schaut man einmal nach, ne? Können die Leute lesen und hören, nicht schreiben.
Können wir vielleicht mal eine Sollstärke, so ein Gesundheitsamt, das ist immer ein Riesenklotz, also administrativ, aber auch was Mann-Frau-Stärke angeht, oder?
Also ein Riesenklotz sind wir nicht. Wir sind ein ziemlich agiler Haufen, sage ich mal.
Ein halbgroßer Klotz.
Ja, wir haben rund 300 Mitarbeitenden in 8 unterschiedlichen Abteilungen. Ne? Und alleine jedes Jahr untersuchen wir 7.500 Kinder. Ne? Also alle, die im nächsten Jahr in die Schule gehen in Frankfurt, die müssen einmal bei uns vorbei. Und wir wollen sicherstellen, da machen wir im Prinzip eine arbeitsmedizinische Untersuchung für die Kinder, ob die sehen können, ob die stehen können und ob die malen können. Und besprechen dann mit den Eltern, ob sie dazu jetzt in der Lage sind, im nächsten Jahr in die Schule zu kommen.
Stelle ich mir schon vor, Aileen, wie eine Mammutaufgabe angesichts der Tatsache, was wir immer wieder thematisieren, die Internationalität der Stadt. Und das betrifft ja auch die Kinder, die eingeschult werden.
Eine spannende Frage. Wie macht man das denn dann vom Gesundheitsamt aus, in einer Stadt wie Frankfurt mit allen Eltern zu kommunizieren, die ja auch unterschiedlichste Herkünfte haben, Muttersprachen? Wie funktioniert das so mit der Internationalität?
Also wir sind auch schon sehr, sehr international. Wir haben Mitarbeitende mit unterschiedlichsten Herkünften, Kulturhintergründen, sodass wir auch relativ viele Sprachen erstmal abdecken. Ne? Viele der Kolleginnen und Kollegen sind auch mehrsprachig, also sodass wir da schon ganz gut aufgestellt sind. Für außergewöhnliche Sprachen haben wir tatsächlich einen Anbieter, wo wir sozusagen in ein Gerät reinsprechen.
Der Translator,
genau. Eine Art Translator, also das ist jetzt nicht auf Google Translate, sondern das ist ein Dienstleister, mit dem wir sozusagen dann die Möglichkeit haben, nicht einen Dolmetscher im Raum zu haben, sondern digital dazugeschaltet.
Das ist total spannend, da hat sich das Gespräch jetzt schon gelohnt, weil wir uns hier tatsächlich letztens auch so eine Applikation angeguckt haben, weil das natürlich auch Sinn ergibt für eine Bürgerberatung oder ein Bürgeramt oder sowas. Gut zu wissen, dass wir da vielleicht schon was haben.
Ja, wenn ich so einen südindischen Dialekt kriege, ne, dann wird es dann schwierig, auch mit eigenem Personal klarzukommen. Ne?
Naja, ich meine, es gibt auch einfach Sprachen, die, glaube ich, so nischig sind, die vielleicht im Zweifel auch Mitarbeitende des Gesundheitsamtes jetzt nicht unbedingt vielleicht drauf haben. Ich meine, in Frankfurt sagen wir ja immer über 180 Nationen, 200 Sprachen. Das heißt aber umgekehrt auch, dass wir nur 20 Nationen haben, deren Bevölkerung nicht irgendwie in Frankfurt vertreten ist. Und das ist schon ein Haufen.
Der Mensch aus Südindien, der nach Frankfurt kommt, der ist in der Regel dazu in der Lage, Englisch zu sprechen. Ne?
Das
ist natürlich dann auch etwas, wenn man in der Realität ankommt. Ne? Wir haben aber natürlich auch viele Menschen, die geflüchtet sind, die aus Ländern kommen, wo sie nicht zu einer Schule gegangen sind oder wo sie keine Fremdsprachen gelernt haben. Und für die müssen wir natürlich zur Verfügung stehen. Ne? Und da sind dann solche Angebote sehr gut. Aber ich denke, da sind wir auch im nächsten Thema. Ne? Können wir schon auch in einer modernen Umgebung über digitale Werkzeuge die Leute direkt abholen. Ne? Also, dass man sagen kann, auf der Webseite gibt es einen mehrsprachigen Bot, mit dem man schon mal kommunizieren kann. Da braucht dann kein Humanoider mehr dahinter sitzen oder der dann erst einsteigt, wenn die Frage so komplex wird, dass es dann wirklich menschliche Intelligenz braucht.
Ne? Ja.
Super griffig, finde ich das. Und wir können eigentlich super einsteigen mit dem Hauptthema, mit dem Digitalisierungsthema, indem wir mal direkt unsere erste Rubrik abrufen. Und die heißt:
Was war? Was kommt?
Peter, erklär uns doch mal, wo ihr herkommt. Viel Papier, viel Excel nehme ich an.
Also wir sind natürlich, wie alle Behörden, noch sehr analog unterwegs gewesen, insbesondere vor der Corona-Pandemie. Und für viele Sachen war das auch ausreichend. Ne? Also die Tuberkulose-Ausbrüche, die wir in der Vergangenheit hatten, da war das ausreichend, mit Papier und Bleistift sich Sachen zu notieren. Aber natürlich haben wir schon mit digitalen Werkzeugen gearbeitet. Vor Corona gab es eine Analyse. Wir hatten rund 70 unterschiedliche Fachverfahren, inklusive Word und Excel. Die gelten dann als eigene Fachverfahren. Also wir waren schon sehr digital aufgestellt. Aber natürlich zeitlich entwickelt. Ne? Manche waren schon älter, manche waren neuer. Und die Corona-Pandemie hat dann, sag ich mal, die Gesundheitsämter vorgeführt, weil die Welt geschmunzelt hat, dass wir faxen. Tatsächlich war es so, dass wir Faxe entgegennehmen mussten, weil ganz viele Arztpraxen uns die Informationen übermitteln mussten und es keine vernünftige Übermittlungswege gab. Aber auch da haben wir dann im Prinzip im Laufe der Pandemie, und wir hatten, das Gesundheitsamt Frankfurt hatte schon vor der Pandemie sich auf den Weg gemacht, aber im Laufe der Pandemie, ja, haben wir gesagt, es muss jetzt was passieren.
Aline, von deiner Seite aus, unser Podcast heißt mit einem Augenzwinkern Fax Me If You Can. Glaubst du, es wird noch gefaxt im Gesundheitsamt?
Ich glaube wahrscheinlich weniger. Ich glaube, da, wo es wahrscheinlich muss, also da, wo der Empfänger höchstwahrscheinlich nicht den entsprechenden verschlüsselten Zugang vielleicht hat zu den Daten.
Also wir faxen nicht mehr. Wir haben alle Faxe abgeschafft. Wir haben aber tatsächlich noch die Möglichkeit, Faxe von anderen zu empfangen.
Ne? Ja, also E-Fax dann wahrscheinlich.
Genau, personenbezogene Patientendaten dürfen wir sowieso nicht mehr faxen.
Ja.
Und wir haben stringent alle Faxe abgeschafft, können aber noch Faxe entgegennehmen.
Ja. Ja.
Und auch da kommen wir dahin, dass wir keine Faxnummern mehr nach außen geben.
Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig.
Das da ist wichtig, ja.
Auch irgendwann mal, glaube ich, so einen kleinen Aufreger, wo irgendwer gesagt hat, hier ganzen Städte, die sagen, wir haben jetzt keinen Fax mehr und trotzdem steht das irgendwie noch in den Kontaktdaten. Aber ich finde es ja ganz interessant, dass es überall da so eine ähnliche Bewegung gab, als die Pandemie ausgebrochen ist, dass irgendwie die Leistungsfähigkeit und die Analogität des Staates ja echt nochmal, du hast es gerade vorgeführt, genannt, wirklich sich in dieser Krise einfach maximal hochskalieren mussten in einer atemberaubenden Zeit. Und wenn ich das noch kurz erzählen darf, ich fand es tatsächlich ganz großartig, wie der Kontakt war zu meiner Betreuerin damals, als ich das erste Mal Covid hatte. Und die war total zuvorkommend. Und das, ich weiß noch, dass ich dachte, da war ich ja nicht weder hier Stadträtin noch irgendwie in der Frankfurter Kommunalpolitik groß, dass ich noch genau weiß, dass ich damals dachte, krass, wie schnell sich der Laden dann umorganisieren musste wahrscheinlich, um auch genug Leute zu haben, weil um mich herum alle irgendwie Covid hatten. Und ich finde, es zeigt auch wieder nicht nur Digitalisierung, aber vor allem, die Krise ruft manchmal genau das hervor, was dann sich ganz schnell verändern muss, aus ganz guten Gründen. Ne?
Absolut. Um die Faxgeschichte mal zu arrondieren. Wir haben es ja häufig mit den Vorurteilen zu tun. Mensch, Amt hat so einen langen grauen Bart und ist ewig gestrig, wird verhunepipelt und so weiter. Ich musste mich kürzlich einer Augen-OP unterziehen, wurde von meiner Augenärztin an die operierende Klinik überwiesen. Ratet mal, wie mein Patientenprotokoll von der Augenärztin zur Klinik gekommen
analog.
Ist.
Analog.
Per Fax.
Arztbrief, per Fax.
Ja. Per Fax, ja. Genau. Also ihr seid weiter als die private Wirtschaft in diesem Fall, ne? Kann man so sagen.
Was Fax angeht, auf jeden Fall.
Ja.
Also das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung für viele, die noch nicht so weit sind. Ne? Aber wir müssen noch viel, viel weiter werden. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Und es geht ja nicht nur darum, die Digitalisierung für die Bürger einfacher zu machen. Man muss ja auch ganz klar sagen, wir kriegen kein Personal mehr, wenn wir mit Tools arbeiten, die junge Menschen nicht mehr verstehen. Und die erwarten einfach, dass wir Tools vorhalten, also digitale Umgebung, in der sie einfach effektiv arbeiten können. Ne?
Bei Fax Me If You Can ist digitale Souveränität, was macht Europa unter dem Eindruck der Trump-Regierung, aber auch mit Binnenfriktionen, die es innerhalb des Kontinents gibt, wie gehen wir eigentlich mit Digitalisierung um? Jetzt bewegen wir uns mal auf euren Kern zu, was sich gerade abspielt. Eine Software-Plattform, die auch unterstützt wird, die Aufmerksamkeit hat, die ein Lackmustest sein wird, wohl für die ganze Republik, vielleicht sogar darüber hinaus. Erzähl doch mal.
Naja, als wir uns auf den Weg gemacht haben. Und
2022, ne?
2022 haben wir den Antrag gestellt. Ne? Es gab Gelder, europäische Gelder, die vom Bund Hessen letztendlich bei uns im Gesundheitsamt gelandet sind. Und wir hatten den Vorschlag gemacht, dass wir eine Datenbankumgebung schaffen wollen, in der wir alle Kernarbeitsprozesse, die wir im Gesundheitsamt machen, abbilden können. Ja, und das Ganze muss so sein, dass die Leute auch da nicht erstmal 3 Wochen drauf geschult werden müssen. Das macht man auch zu Hause nicht auf seinem Tablet oder auf seinem Smartphone. Das kauft man, dann kann man das. Ja, und so muss im Prinzip auch eine moderne Verwaltung intern organisiert sein. Und dann im Prinzip Tools oder nach außen auch den Bürgerinnen und Bürgern anbieten, dass sie mit uns entsprechend über solche Werkzeuge kommunizieren.
Also mit so einem Steve Jobs Mantra im Prinzip. Also ich kann das Ding irgendwas tippen und es führt mich dahin, wo ich hin will.
Genau. Also das erwartet man ja heute, ne? Also es kann ja nicht sein, dass wir in der öffentlichen Verwaltung komplett abgehängt sind, ne? Und was wir dann im Prinzip zentral gemacht haben, war ein Vorschlag. Wir machen das Ganze. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon uns intern vorbereitet, unsere Kernarbeitsprozesse auch aus anderen Gründen, organisatorischen Gründen mal analysiert. Und das war im Prinzip die Grundlage, um auch dann Menschen, die Digitalisierung können, zu sagen, so hätten wir es gerne. Die haben natürlich dann noch ganz viele andere Fragen gestellt. Warum macht ihr das denn so überhaupt? Und kann man es nicht digital noch anders machen? Und das war sozusagen der Startschuss des Ganzen. Als das Geld geflossen ist, dann haben wir gesagt, jetzt können wir loslegen. Was wir zentral anders gemacht haben, glaube ich, als ganz, ganz viele andere Projekte ist, wir haben ganz stringent von Anfang an auf Open Source gesetzt. Weil wir das einerseits, insbesondere bei personenbezogenen Patientendaten, für absolut sicher halten. Das ist die Zukunft. Und jetzt, du hast es angesprochen, die Frage der digitalen Souveränität. Ja, wir müssen uns unabhängig machen als staatliche Organisation. Ja, wir arbeiten im Auftrag der Regierung, Stadtregierung, Landregierung, Bundesregierung. Und wir müssen dazu in der Lage sein, völlig unabhängig mit Tools zu arbeiten, die uns gehören. Public Money, Public Code und was dabei rauskommt, müssen wir beherrschen können. Ja, und das ist, glaube ich, der Weg, den wir nach vorne gehen müssen. Oder das glaube ich nicht nur, davon bin ich von überzeugt.
Was eine Differenz zwischen mir als privatem User, der sich irgendwo einloggt, dem völlig wurscht ist, wo der Server steht. Das sind richtige Klimmzüge, ne, Aline?
Ich glaube, das sind extrem krasse Klimmzüge. Also von dem, was ich so bislang sehen durfte, was das Gesundheitsamt auf die Beine gestellt hat, das ist ja quasi eigentlich Blaupause dafür, wie man eine Organisationsentwicklung Hand in Hand mit einer Digitalisierung, die in sich immer eine Organisationsentwicklung auch sein muss, auch umzusetzen hat. Und ich meine, wenn man das jetzt mal übertragen würde, wir hatten ja das Online-Zugangsgesetz in der vergangenen Folge, wo es ja darum geht zu sagen, dass sämtliche Dienstleistungen eigentlich ja von zu Hause aus gemacht werden sollten. Und dann, ne, die zweite Runde gedreht worden ist mit einer Neuauflage des Gesetzes und das alles nochmal neu gemacht worden ist. Also wenn man mit so einer Konsequenz und so einer Stringenz von zentraler Stelle aus die Online-Dienstleistungen, die wir in ganz Deutschland alle Kommunen anbieten müssen, wenn man das gemacht hätte, dann wären wir halt auch ein großes Stück im Bürgerservice, was jenseits des Gesundheitsamtes eben auch passieren muss, auch schon weiter.
Aber die Entwicklungen im Gesundheitsamt können ja helfen dann für alles auch, ne? Also im Prinzip, das ist ja eine Blaupause nicht nur für andere Gesundheitsämter, sondern auch für andere Dezernatsbereiche dann am Ende des Tages.
Klar. Hoffentlich. An sich schon. Ich glaube, das Schema als solches, auch das iterative Arbeiten, was ihr ja auch gemacht habt und immer wieder in Sprints und zu schauen, wie läuft's jetzt, was können wir verbessern? Ich meine, das ist ja, wie man klassischerweise auch eine gute Software auf die Beine stellt und wie man mit einem Blick für das Service Design auch schaut, was braucht der Nutzer, die Nutzerin und der Endverbraucher am Ende des Tages. Wie soll es hintenrum aussehen und dann wie soll es dann vorne beim Bürger ankommen? Und ich glaube, das ist eigentlich was, von dem wir auch wissen, dass es so laufen sollte. Und gleichzeitig, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie das Ausmaß an Förderung bekommt und dann auch vor allem personelle Ressourcen und smarte Leute, ihr habt ja tolle Leute im Team auch, dann ist es schon durchaus schwierig, auch im Alltagsgeschäft das Ganze irgendwie parallel über die Bühne zu bringen, ne? Und ich meine, auch bei uns haben sich ja mit Covid dann auch die Telearbeitsplätze vertausendfacht quasi. Vorher gab es wenig VPN-Zugänge, sage ich jetzt einfach mal. Und danach gab es um ein hundertfaches mehr VPN-Zugänge quasi so im Monatstakt. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir wissen, wie es funktionieren kann. Aber dass man, finde ich, dann auch sich an anderer Stelle ehrlich macht und sagt, das braucht dann aber auch richtig viel Man- und Woman-Power. Und das braucht dann auch die Sicherheit, dass der Betrieb danach weiterlaufen kann, damit man dann auch weiß, die Investition, die man getätigt hat, das kommt dann hinten auch quasi auch wieder wirklich raus. Und das ist, glaube ich, wo es immer wieder auch in der Politik, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, auch vielleicht hakt an dem Verständnis dafür, wie wichtig solche Transformationsprozesse sind.
Peter, ich würde gerne dir stellvertretend für das Amt nochmal intensiver über die Schulter gucken. Wir wissen jetzt, der Prozess hat 2022 mithilfe aus Brüssel, mithilfe aus Berlin und Wiesbaden gestartet. Und das Projekt ist im Feld. Du hast gesagt, alle Prozesse werden da in die Hand genommen. Aileen hat gerade flankiert, iteratives Vorgehen zum Beispiel, wie man sich einer solchen Softwareumgebung annähert. Ich glaube, unsere Hörenden wissen nicht so genau, wie sieht das denn quantitativ aus? Wie viele Prozesse sind das eigentlich, die in die Hand nehmen da?
Also die Kernarbeitsprozesse sind beispielsweise Schuleingangsuntersuchungen, das sind Hygienebegehungen in Krankenhäusern, das sind aber auch Impfberatungen. Ne? Also wir haben schon sehr, sehr viele gesetzliche Aufgaben, die bei uns stattfinden. Jeden Tag kommen neue Prozesse dazu, die wir auch noch gerne digitalisieren möchten.
Wie schön.
Wir haben uns erstmal auf die Hauptarbeitsprozesse konzentriert. Wir haben die dann zur Grundlage genommen und haben gesagt, aus diesen leiten wir sogenannte Fachmodule ab, also dass wir eine Schuleingangsuntersuchung, ja, von dem Moment, wo die Eltern uns etwas übermitteln, am liebsten auch schon die Zahlen vom Einwohnermeldeamt oder später mal von den Kitas, dass sie uns digital übermittelt werden, ja, in einer Datei, die wir vorgeben oder vielleicht auch hochgeladen werden schon, bis hin zu dem Moment, wo wir den Eltern sagen, das ist unsere Entscheidung oder das ist unsere Empfehlung und das würden wir jetzt als Ergebnis dieser Schuleingangsuntersuchung digital weitergeben ans Schulamt. Wir wollen natürlich dann nicht dahin kommen, dass am Ende wieder ein Brief ausgedruckt wird und der mit der Post geschickt wird.
Klar.
Also das, davon wollen wir weg, sondern wir wollen tatsächlich ganz klar Daten übergeben.
Digital bleiben.
Genau. Von vorne bis hinten digital bleiben, auch transparent bleiben.
Ja.
Und da haben wir uns hingesetzt.
Die SGVO?
Haben wir natürlich auf dem Schirm. Ja, wir haben auch den Datenschutz von ganz Anfang an mit involviert. Alle Gremien, also von Personalrat, das ist ja ein großes Unterfangen. Ne? Ich glaube, ein absoluter Glücksfall war für uns, dass wir erstmal ein Team zusammenstellen konnten, die einfach diese Identität Open Source mittragen. Das sind Menschen, die sind wirklich, die identifizieren sich damit, dass das etwas Wichtiges ist, was der ganzen Gesellschaft zugutekommt. Und das hat dazu beigetragen, dass wir wirklich dann auch Aufmerksamkeit in der Szene bekommen haben und wir Unterstützung bekommen haben von ganz, ganz vielen Leuten, die gesagt haben, super Projekt. Wir hatten im Rahmen einer großen europaweiten Ausschreibung dann ein deutsches mittelständisches Unternehmen gewinnen können, die auch gesagt haben, diese Idee finden wir super, da wollen wir uns hin entwickeln. Also das sind an vielen Stellen haben wir, ich sag mal, Glück gehabt und die richtigen Leute gefunden und die richtigen Leute sind zu uns gekommen, immer mit der Vision, wir wollen das Gesundheitsamt digital machen. Und das haben wir stringent umgesetzt. Wir haben drei Förderphasen. Die erste Förderphase, das war über 24 Monate. Am Ende haben wir an dem Tag, wo sozusagen die Phase abgelaufen ist, am nächsten Tag den Live-Betrieb gestartet. Das war der Ansatz, ne? Und ich finde es immer amüsant, wenn man denkt, so in der normalen Bevölkerung, so Ämter können ja gar nichts, ne? Wenn man dann zum Teil sieht, mit welcher Leidenschaft und mit welcher hohen Identifikation die Mitarbeitenden das machen, das kann kein privates Unternehmen. Wir müssen eine Identität schaffen, einen Raum geben, wo die Leute das dann umsetzen können. Ne? Und dann funktioniert das auch. Also die Wahrnehmung war von vielen, glaube ich, das kriegt ihr nie hin.
Ja,
wir haben es bis jetzt super hingekriegt. Wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit bis zum Ablauf der Förderphase. Und jetzt sind wir dabei zu überlegen, wie geht's danach weiter. Und das ist ja das, was Aileen gerade angesprochen hat. Gibt's noch mal Geld? Kriegen wir Unterstützung?
Logisch.
Und wer will noch mitmachen? Ne? Also wir haben das jetzt für das Gesundheitsamt in Frankfurt, für die Gesundheitsämter in Hessen gemeinschaftlich gemacht. Wir haben auch die von hessischen Gesundheitsämter von Anfang an einbezogen.
Die kommen jetzt auch schon mehr oder weniger ständig mal vorbei aus Kassel, Gießen, Darmstadt.
Die benutzen schon, also die, wir rollen die Umgebung sukzessive aus. Also eine digitale Umgebung wird nie fertig sein.
Verstanden.
Aber die Kernarbeitsprozesse, wo wir ein Fachmodul hergestellt haben, die sind schon fertig. Die bauen alle oder haben einen Datenbezug zu einem Grundmodul. Also ich sag mal, im Grundmodul ist Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum und weitere wichtige Daten, auf die die verschiedenen Fachmodule, ob man jetzt eine Schuleingangsuntersuchung hat oder eine Impfberatung macht, wir brauchen immer einen Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse. Und das ist schon erstellt. Das Grundmodul und die Fachmodule wird jetzt nicht nur bei uns schon verwendet, sondern auch in weiteren Gesundheitsämtern in Hessen, in Gesundheitsämtern in Bayern. Also das wird jetzt schon auch genutzt von anderen Bundesländern, die sich das anschauen wollen. Und wir planen das schon auch auf weitere Gesundheitsämter also der Bund, die Bundesregierung würde gerne, dass das Tool in mindestens weiteren 50 Gesundheitsämtern bundesweit ausgerollt wird.
Ja. War das Thema rund um die elektronische Patientenakte eins, was irgendwie das Projekt auch berührt hat, weil so ein bisschen, ich sag mal, leicht skandalös war das ja schon, auch was der Chaos Computer Club dann aufgedeckt hat an möglichen Defiziten und so, hat das irgendwie einen Impact gehabt bei euch?
Also wir haben die Entwicklung immer mit auf dem Schirm gehabt und geschaut, was passiert natürlich an anderen Stellen und wie sind die Daten, die Patienten in ihrer elektronischen Akte oder die in der elektronischen Patientenakte landen wird, wie können wir die Daten auch für uns nutzen? Ich sage mal so ein Beispiel, ne? Wenn eine junge Feuerwehrfrau amtsärztlich, also sie werden arbeitsmedizinisch untersucht und auch amtsärztlich, wenn sie verbeamtet werden sollen, ne? Dann macht es natürlich keinen Sinn, dass uns der Hausarzt dann die Befunde wieder im Brief übermittelt. Ja, ja. Da hätten wir schon gerne Zugang zu den Informationen, zu den Daten, die in der elektronischen Patientenakte vorgehalten sind. Und insofern haben wir das schon auf dem Schirm und wollen auch in dieser Umgebung, digitale Umgebung, alles, was mit Patientendaten zu tun hat, involviert sein.
Peter, verstehen sich eigentlich bei dir die ITler und die Docs?
Unbedingt. Also ich glaube, das war auch ein absoluter Vorteil.
Sind die nicht düpiert, wenn da plötzlich so irgendwie Computerfuzzis auftauchen?
Ganz und gar nicht. Also ich glaube, die Ärztinnen und Ärzte, die haben darauf gewartet, dass jetzt endlich mal was passiert. Viele von den Fachverfahren, die wir benutzen, sind alt und die entsprechen nicht mehr dem, was man im Privatalltag nutzt. Weil es gibt kein Investitionsvolumen, ja, um die Gesundheitsämter da mal was Schickes zu machen, ne? Als wir den Ansatz gemacht haben und auch da sehr partizipativ alle eingebunden haben, war einer der wirklich absoluten Momente, dass wir erfolgreich sein werden mit dem Projekt, dass unsere Digitalisierungsleute, die eine Frage hatten, mal kurz bei den Ärztinnen und auch nicht nur den Ärztinnen, sondern auch Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, aber allen Verwaltungsleuten fragen konnten, wie macht ihr das und habe ich das richtig verstanden? Ja? Und die aber gesehen haben, wenn es iterativ gemacht wird, das, was ich gerade gesagt habe, nächste Woche ist das umgesetzt. Ja, also das war wirklich etwas, was total beeindruckend war. Und natürlich, es gibt immer mal wieder auch Haken, dass man sagte, ich hätte es aber gerne so, aber wir können es nur so. Aber das war ein sehr, sehr partizipativer Prozess. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Das Modul der Schuleingangsuntersuchung haben wir am 1. Oktober, war es fertig, wir haben den Rollout geplant. Der Plan war, dass wir sozusagen bis zum Sommer, bis zu den nächsten kommenden Sommerferien, immer das letzte Kind jeden Tages die Ärztin in die neue Software eingibt. Damit keiner überfordert wird und dass wir es langsam machen und dass keinem was weggenommen wird, was er schon gut kannte. Also das alte Tool, haben wir gesagt, das bleibt jetzt noch. Probiert doch mal nur den neuen, ne, und guckt mal, wie das funktioniert. Ich habe dann kurz vor Weihnachten, also gerade mal 6-8 Wochen später, die Abteilungsleitung gefragt, wie sieht's aus? Ne? Funktioniert es? Kommen die hinterher? Und wie läuft es denn mit dem neuen Tool? Und sind die Leute zufrieden? Und dann sagte sie nur so nebenbei, ja, wir haben das alte, benutzen wir schon gar nicht mehr. Die Leute haben tatsächlich mit den Füßen abgestimmt und gesagt, das ist modern, so interagiere ich auch mit Tools zu Hause, den alten Schrott will ich nicht mehr. Ne? Also so läuft's gerade. Und wenn wir jetzt junge Ärztinnen und Ärzte einstellen, die verstehen das nicht, warum man tausendmal irgendwo klicken muss. Ne? Die wollen swipen, die wollen ja modern arbeiten.
Ne? Aber es ist total wahr, ne? Und ich meine, dass wenn wir eine funktionsfähige, zukunftsfähige Verwaltung haben möchten, wir natürlich auch die jungen Menschen brauchen, die Jobs machen, die in den nächsten 10 Jahren knapp ein Drittel nicht mehr machen wird, aufgrund des demografischen Wandels. Und ich finde, also wir haben ja eh schon Fachkräftemangel. In der freien Wirtschaft kriegt man in aller Regel noch mal ein bisschen mehr Geld. Und ich finde es eh schon bemerkenswert, wenn junge Menschen sich dafür entscheiden, in die Verwaltung zu gehen, tatsächlich, auch auf kommunaler Ebene. Ich glaube, genau deshalb ist es so wichtig, dass man eigentlich diesem Anspruch auch gerecht wird. Auch zu sagen, selbstverständlich könnt ihr, wenn ihr morgens auf die Arbeit kommt, müsst ihr nicht hier irgendwie analog eure Zeit eingeben, sondern ob jetzt Einstechen das Modernste ist, kann man auch mal sich drüber streiten. Ja, aber zumindest mal, dass so die Grundlagen dessen digital laufen. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, es wird auch eine immer wichtigere Rolle spielen. Anfang letzten Jahres durfte ich Stammzellen spenden. Über den Weg bin ich über eine Bekannte dann auf den Professor Klusmann mal gestoßen, der hier an der Uniklinik die Kinderonkologie macht. Und ich durfte mir da mal anschauen, wie die digitalen Patientenakten bei denen ausschauen in der Neonatologie, also von seinem Kollegen, die Abteilung und bei ihm. Und in der Kinderonkologie hatten die halt seitenweise Papier, ja. Und dann in der Neonatologie haben die im Sekundentakt die ganzen Messwerte, die dann irgendwie so ein Neugeborenes, was vielleicht auch zu früh zur Welt gekommen ist, dass dann die sekündlich die Temperatur gemessen wird und der Herzschlag. Und ich finde das total interessant, auch aus einer Forschungsperspektive, dass je mehr Daten wir ja auch sammeln, desto eher können dann ja schlaue Leute, die sich damit auskennen, dann auch irgendwann vielleicht schon vorhersehen, okay, wir wissen, wenn diese bestimmten Symptome auftauchen, dass man dann in absehbarer Zeit vielleicht irgendwas vorbeugen kann ja auch. Also insofern, ich glaube, im Gesundheitsbereich, da steckt ganz viel Zukunftsmusik drin, was Digitalisierung und Daten als wahnsinnig wichtige Ressource auch angehen. Deswegen ist es so toll, dass es bei uns in Frankfurt im Gesundheitsamt da auch so schnell vorangeht, finde ich.
Ich glaube, der Punkt ist da auch, wir gucken manchmal nicht nach Europa und vergessen, was da passiert. was aber ganz viele Sachen für uns regelt. Ne? Seit dem März diesen Jahres ist der europäische Gesundheitsdatenraum in Kraft. Das ist nicht mehr etwas, was gedacht wird, sondern es ist umgesetzt, es ist Rechtsvorgabe. Und das haben wir schon auf dem Schirm mit unserem Tool und wollen auch uns daran beteiligen, dass wir die Daten dann so vorhalten können, dass sie genau für solche Zwecke genutzt werden können. Ne? Ich glaube tatsächlich, also von den 70 Fachverfahren sind noch nicht alle abgeschafft. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Und wir werden noch einiges sortieren und aufräumen müssen. Aber mit dem neuen Tool werden wir dazu in der Lage sein, auch die Ansprüche, nicht nur die die Bürgerinnen und Bürger haben, die Mitarbeitenden, sondern das, was uns der Gesetzgeber auf europäischer Ebene vorgibt, erfüllen zu können. Mhm. Ne? Da nehmen wir gerade Fahrt auf und Geschwindigkeit, dass wir das perspektivisch dann auch bedienen können. Wir haben das ja auch gesehen während der Corona-Pandemie, die Datenübermittlung, der Austausch zwischen den verschiedenen Gesundheitsämtern. Es gab eine Handvoll Fachverfahren, die Daten waren nicht austauschkompatibel. Es war eigentlich ein Desaster, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und wir müssen dazu hinkommen, dass wir eine einheitliche Umgebung haben, dass wir auch wissen, was ist mit 37 gemeint? Was ist die 37? Ist die 37 die Schuhgröße der Mutter des Kindes? Ist die 37 die Körperkerntemperatur? Oder ist die 37 vielleicht das Alter des Kindes, was falsch wäre? Ne? Da sind wir noch, wenn ich das zum Teil anschaue, wie wir mit unseren Datenbanken umgehen, da haben wir, hat die öffentliche Verwaltung jahrzehntelang was verschlafen. Das ist aber nicht nur in Deutschland so. Ne? Das ist, glaube ich, in vielen anderen Ländern, aber wir müssen da an Fahrt gewinnen. Und wir müssen genau diese Standards jetzt mal herstellen. Wir können nicht mehr darauf warten und wir müssen es einfach jetzt mal machen, aber wir brauchen halt Ressourcen dazu und Energie und die richtigen Leute. Ich glaube, in der Verwaltung arbeiten Leute nicht, um besonders reich zu werden. Ich glaube, in der Verwaltung arbeiten Leute, weil die wirklich Verantwortung fühlen für Gemeinwesen. Und ich sehe das immer bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, die bei uns arbeiten. Die haben Sense of Purpose. Ja? Also die finden das total wichtig. Beispielsweise, dass wir im Gesundheitsamt eine Sprechstunde anbieten für Menschen, die außerhalb des Gesundheitssystems, die keinen Zugang haben. Ne?
Die so durchs Raster fallen sollen.
Und das ist etwas, wo meiner Ansicht nach die nächste Generation oder die jüngere Generation wirklich hinguckt. Ne? Ich will was machen, was Sinn macht. Aber die bleiben natürlich nicht bei uns, wenn die Umgebung Schrott ist. Ja, wir müssen denen eine moderne Umgebung geben, die muss, sag mal, kulturell, es muss ein vernünftiger, wertschätzender Umgang da sein, also jenseits von digital, aber es müssen auch digitale Tools sein, mit denen man die Arbeit vernünftig bewältigen kann.
Ja. Ich stimme da komplett zu und ich führe diese Diskussion auch wirklich häufig, dass ich echt glaube, die nächsten Generationen kann man auch mit Geld locken, klar, natürlich, aber ich glaube, und ich schließe da auch noch so meine Generation, die jetzt nicht mehr ganz so jung ist, aber auch noch nicht irgendwie im fortgeschrittenen Alter angekommen ist, mit an. So, man will irgendwie eine gute Grundlage haben zum Leben, aber irgendwie auch einen Zweck haben, weshalb man morgens auf die Arbeit geht. Also einen purposevollen Job zu haben, sich wirkungsvoll zu fühlen in dem, was man macht und nicht irgendwie einer Geldverbrennungsmaschine quasi irgendwie zuarbeiten oder irgendwelchen anderen Leuten, die dann alleine an Wohlstand kommen, ohne dass der Rest der Gesellschaft irgendwie davon profitiert. Ich glaube, das wird echt nochmal ein größeres Ding. Deswegen finde ich das großartig, dass du gerade auch die Story so erzählt hast, weil ich das so gerne auch immer wieder hervorheben möchte, wo es möglich ist. Ich finde, jede Person in der Verwaltung muss sich mal auch gerne großzügig mal vor Augen führen, dass sie eine staatstragende Rolle irgendwie übernimmt. Weil alles, was wir ja machen hier in unseren kommunalen Selbstverwaltungen oder auf Landes- oder auf Bundesebene, ist ja alles ausführen, was quasi unsere gewählten Vertreterinnen und Vertreter beschlossen haben, wie unser Staat funktionieren soll. Und dann ist es, ob es die Erzieherin ist, ob es der Tierpfleger ist, ob es der Psychologe im Gesundheitsamt ist oder ob das hier die Kolleginnen in der Arbeitsmedizin sind. Die führen ja alle was aus, was eine zutiefst demokratische Aufgabe ist. Und ich würde mir so wünschen, dass sie auch die Story der Verwaltung dahingehend verändern. Deswegen reden wir ja auch häufiger auch über die Kollegen. Es gibt großartige Leute, die wirklich einfach unterstützen wollen. Klar, und dabei sich vielleicht auch noch ihren Alltag und ihr Leben irgendwie noch bezahlen können von im besten Fall.
Auch ein Grund, Facts Me If You Can zu machen, diesen Podcast, den ihr gerade da draußen, wo immer ihr seid, hört. Wir haben noch ein paar Rubriken und die eine, die ist jetzt schon, da sind wir mittendrin, die heißt
Das geht besser.
Was ich richtig bei euch beiden auffällig fand, war, dass ihr einzahlt auf die Erkenntnis, Digitalisierung und Hierarchie vertragen sich nicht besonders gut. Beziehungsweise klassische oder gelernte Hierarchie. Und da würde mich das auch nochmal interessieren, iterative Verfahren, Design Sprints und ähnliche Sachen. Der Halbgott in Weiß schüttelt da den Kopf und sagt, wo bin ich hier? Neben der Nullen- und Einsen-Transformation gibt es ja eine Transformation der Köpfe und der Herzen, oder?
Also Behörden haben schon noch was von den letzten Monarchien manchmal. Ne? Das ist ja klar. Einen sehr klassischen Aufbau. Aber im Arbeitsalltag arbeiten wir schon sehr, sehr horizontal miteinander. Ne? Also natürlich gibt es Entscheidungswege, wann, wo, wie, was entschieden wird. Aber ich glaube, das Gesundheitsamt ist sehr multidisziplinär aufgestellt. Und es ist ganz wichtig, eine Arbeitsumgebung zu haben, in der die Leute ihren Job machen können. Nicht alle können alles, aber jeder trägt seinen Teil dazu bei und das muss entsprechend wertgeschätzt werden. Und ich sehe das nicht so, also meine Ausbildung im Krankenhaus ist nun auch schon ein paar Jahre her, da war das natürlich noch sehr, sehr hierarchisch und sehr patriarchisch dominiert. Im Gesundheitsamt sind, glaube ich, fast 90% der Mitarbeitenden weiblich. Also wir haben schon überwiegend größten Teil weibliche Mitarbeitenden, auch zunehmend in Führungsfunktionen. Ne? Und das ist heute ein moderner, anderer Umgang, wie wir arbeiten. Und genauso haben sich unsere Digitalisierungsexpertinnen damit reingebaut. Ne? Also es hat ja keiner von denen erwartet, dass sie jetzt kommen und erzählen, wie alles besser geht, sondern die mussten ja auch erstmal verstehen, was macht ihr hier eigentlich? Ne? Und das ist schon eine moderne Arbeitsumgebung, eine Arbeitskultur, mit der wir es da zu tun haben.
Wenn ich so einen GA-Lotsen 2022 auf die Schiene gesetzt, ne, von wegen, das geht besser, ich hätte längst den Geduldsfaden, der wäre bei mir gerissen, wenn so ein Ding 3 Jahre schon im Feld ist und immer noch nicht fertig ist. Also
der ist ja fertig. Also vielleicht muss man nochmal einmal sagen, der GA-Lotse ist der Name für die Software oder für die digitale Umgebung, die wir hergestellt haben. Das ist sozusagen der Arbeitstitel GA-Lotse, die Software, die einheitliche Software für die Gesundheitsämter in Hessen, heißt das Projekt, aber schon auch über die Gesundheitsämter in Hessen hinaus. Und das ist ja ein Unternehmen, das ist nicht, ich gehe in den Laden, kaufe mir was und benutze das. Diese Zeiten sind vorbei. Ich kaufe mir eine Floppy Disk und dann habe ich ein Programm. Sondern wir reden ja über eine digitale Transformation und wir müssen anfangen, welchen Code brauchen wir? Wie bringen wir den Code zum Laufen? Wo liegt der Code? Welche Daten hat der Code? Wer ist verantwortlich für die Daten? Und wie endet dann sozusagen die Oberfläche irgendwann mal auf der Computerscreen eines Mitarbeitenden? Ne? Das ist also ein sehr, sehr umfangreicher Prozess. Vielleicht mal so einen kleinen Moment der Eigenwerbung. Wir haben ein Buch darüber geschrieben. Ne? Also die verantwortliche Abteilungsleitung, Frau Kaulich und ich, wir haben uns hingesetzt und alle Kolleginnen und Kollegen, die involviert waren, haben gesagt, bitte schreibt doch mal auf, was ihr hier so gemacht habt. Wir geben das heraus. Das wird jetzt im Juni, Juli erscheinen. Das ist im Prinzip eine Anweisung, wie kann man Verwaltung transformieren, digital transformieren. Mhm. Und als ich das Buch gelesen habe, ich habe Korrektur mitgelesen, ich war schon schier begeistert, was eigentlich im Hintergrund alles passiert ist. Das sind wirklich schon Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Bereichen, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Allein der Unternehmer, die haben 60 bis 80 Programmierer, die da dran sitzen, was jeden Tag gestellt wird. Also das ist schon ein ziemlich großes Unterfangen. Ja. Bringt aber auch ganz viele Kulturwechsel mit, ne? Und Sachen, die wir erstmalig gemacht haben, um einfach mal zu gucken, kann man eigentlich mit dem, was wir gebaut haben, interagieren, also das Nutzerinterface, was wir so kennen, wo man draufklickt oder drauf tappert mit den Fingern, das muss ja mal einer getestet haben. Das kannte ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie das läuft. Wir haben dann mal Leute eingeladen, die sich damit auseinandergesetzt ins Gesundheitsamt Auditorium. Die haben im Rahmen des Projektes auch abends Getränke und Pizza bekommen, um das einfach auszuprobieren, weil die leidenschaftlich sowas gerne machen.
Cool.
Und ja, Sense of Purpose, ich mache das für ein Open-Source-Projekt, für die öffentliche Verwaltung. Die haben das mit uns gemacht. Das hat natürlich zu Fragen geführt von Mitarbeitern im Gesundheitsamt. Warum kriegen die abends im Auditorium Pizza und Getränke serviert? Ja. Und allein, sagen wir, was wir kommunikativ dabei gelernt haben, wie wir das unseren Mitarbeitenden kommunizieren, das ist alles schon etwas, wo wir uns wirklich neu aufgestellt haben.
Ne? Aline, das Buch werdet ihr hier im Dezernat 5 wahrscheinlich auch bestellen, so 20, 30 Stück, um auch mal
mitzunehmen,
ja, was da so passiert ist. Ich meine, dein Job ist ja im Prinzip auch zu Digitalisierung zu skalieren. Über alles, ne? Mit allen Friktionen, mit allen Eifersüchteleien, die zwischen Dezernaten herrschen mögen, zwischen Ämtern herrschen mögen und so weiter. Da könnt ihr hier im Dezernat viel vom Gesundheitsamt von einem so langen Projekt mitnehmen, ne?
Ich glaube, ein so großes, grundlegendes Digitalisierungsvorhaben hat es vielleicht auch in der Stadt Frankfurt in dem Ausmaß ja auch noch gar nicht gegeben.
Genau.
Und ich meine, 60 bis 80 Entwickler hattest du gerade eben gesagt. Ja, ich meine, das ist unfassbar. Das ist ja ein Drittel von unserem kompletten IT-Amt, ja. Also es ist schon Wahnsinn. Und ich finde es auch nochmal total spannend, dann auch die Größenordnung auch dann jetzt auch gerade nochmal so zu hören. Also was ich ganz interessant finde, ist, was lernen auch Land und Bund vielleicht daraus? Weil ich meine, analog dazu, wie ihr jetzt den GA-Lotsen auf die Beine gestellt habt, sollen ja auch einzelne Prozesse vom OZG von einzelnen Städten auch zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja eigentlich ein ähnliches Schema. Also ich glaube, wir können uns da richtig viel abgucken und hoffe auch, dass aber auch jenseits von Frankfurt daraus gelernt wird, dass wenn man einem Amt, was zuverlässig ist und gut ausgestattet ist und unterstützt wird, da das Zepter in die Hand geben kann und dann alle davon am Ende profitieren. Ich hoffe, dass diese Message ankommt, weil das wäre für uns Kommunen auch ganz wichtig, weil wir können natürlich nicht alles und sollten auch gar nicht alles permanent selber entwickeln, sondern da, wo wir eine Grundlage haben, können wir die vervielfachen und alle dann am besten nutzen, genau wie ihr es ja auch macht.
Ich glaube, ja, völlig richtig. Aber der Staat oder die öffentlichen Einrichtungen müssen, glaube ich, sagen wir, Ressourcen in die Hand nehmen, um auch hinterher die Sachen herzustellen, mit denen, die ihnen hinterher gehören. Ich glaube, da die Abhängigkeit weiter aufrechtzuerhalten von Elon Musk, sage ich mal, dass wir von dem was kaufen und das hier involvieren und der jederzeit sagen kann, Finger hoch, Finger runter, Daumen hoch, Daumen runter, das muss aufhören. Und das werden wir aber nicht umsonst bekommen erstmal. Wir brauchen Ressourcen dafür. Ja. Wir brauchen einen ganz klaren Plan. Ja. Und wir müssen ganz klar sagen, das ist die Richtung. Und das tatsächlich fehlt mir so auf verschiedenen Ebenen noch. Und ich glaube, das ist etwas, was entwickelt werden muss. Allein die Diskussion, die wir zum Thema Open Source noch zum Teil führen, dass wir sagen, Leute, that's the future. Also es geht anders geht's nicht mehr. Wir müssen
glaubt noch nicht jeder.
Da gibt's immer wieder Befindlichkeiten und Nachfragen und die muss man natürlich erklären, die muss man ernst nehmen, aber ich glaube, es braucht, sag ich mal, von verschiedenen Ebenen ein ganz klares Bekenntnis, so machen wir das jetzt. Mhm. Und dann gibt es die Ressourcen dafür und dann muss es natürlich auch gemanagt werden. Und ich glaube, also das ist ein großes Projekt. Wir haben das aber von Anfang an gesagt, wir managen das intern. Wir haben nicht auf externe Berater gesetzt, wir haben nicht viele externe Leute mit involviert, sondern wirklich gesagt, das ist auch Teil der Identität des Gesundheitsamtes in Frankfurt, dass wir digital vorankommen wollen. Und in allen Bereichen. Die Digitalleute mit einbezogen, die Ärztinnen und Ärzte, aber auch alle anderen Berufsgruppen. Hat auch alle manchmal genervt, aber es ist ein Weg nach vorne. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir da so ein Leadership hinkriegen, dass wir Ressourcen sicherstellen und dass wir noch Antworten finden. Also die Frage ist ja jetzt bei uns, Betriebskonzept, wie geht's jetzt weiter?
Ja, genau. Ja.
Und was ist da die beste Lösung? Machen wir eine Stiftung? Machen wir eine GmbH? Oder machen wir eine Genossenschaft? Welche Modelle gibt es schon? In der Open-Source-Szene, meine Wahrnehmung im Moment, es gibt noch keine guten Modelle. Auch da werden wir vielleicht so das Erste sein, dass wir mal
weit über Gesundheitsamt, Frankfurt, Hessen, Bund hinaus solche Ideen. Viel grundsätzlicher irgendwie. Peter, sag mal, bevor wir zur letzten abschließenden Rubrik von Facts Me If You Can kommen, ich habe gelesen, weiß gar nicht, ob das stimmt, dass du eigentlich Berliner bist und in Frankfurt implantiert bist, wie wir alle, glaube ich, die hier am Tisch sitzen, ja, sozusagen. Wäre es in Berlin heftiger gewesen, sowas zu machen? Ist böse, die Frage, ich weiß.
Also Frankfurt bietet schon eine ganz besondere Umgebung. Also ich glaube, die Wege in der Stadt, auch in der Stadtverwaltung, sind sehr kurz. Der Austausch ist sehr dynamisch. Ich glaube, es gibt ganz viele spannende Köpfe in der Stadt, die ich in den letzten 4 Jahren kennengelernt habe. Tatsächlich, ich pendel immer noch in Berlin. Die Familie wollte ich gerne mitnehmen. Die konnten sich das nicht vorstellen und haben gesagt, ne?
Das ist mir schon klar.
Ja. Es gibt ja diesen Spruch, in Frankfurt weint man zweimal, ne? Wenn man kommt und wenn man geht.
Meine Tochter ist auch nicht mehr aus Berlin loszureisen. Ja, ja.
Aber ich glaube, Frankfurt hat schon eine besondere Umgebung. Was ganz besonders ist, ist natürlich die schiere Größe der Behörde, die wir haben. Also wir sind eins der größten Gesundheitsämter. Ich sage mal, wir sind das großartigste Gesundheitsamt. Auch die Dynamik, die wir haben. Da ist in kleineren Kommunen, die gar nicht so eine Power haben, wäre das nicht umsetzbar. In Umgebungen, wo viele mitreden wollen, auf gleicher Ebene, wäre so eine Umsetzung schwieriger gewesen. Und so ein Projekt kann man nur stringent durchmanagen. Man muss es reduzieren. Man muss die richtigen Leute finden. Da haben wir die richtigen Leute gefunden mit Stefanie Kaulich, Bianca Kastel, Tim Lusa, wirklich auch Köpfe, die da voll dahinter stehen und das wollen. Und jeder, der dazu kam zum Team, hat eine hohe Identifikation gehabt. Aber auch da, wir kommen dann auch manchmal an Grenzen. Ein hochdynamisches Team in einer behördlichen Umgebung führt zu Friktionen. Also wie können wir die ausstatten? Wir hatten gerade eine Diskussion, Diensthandys. Wer darf eins haben, wer darf keins haben? Wir haben Sachen vorangebracht. Die Leute haben eine hohe Identifikationsrate, die wollen erreichbar sein und anrufen. Aber in der Behörde hat nicht jeder ein Diensthandy und da muss man Diskussionen führen und das sind tatsächlich Prozesse, da müssen wir uns auch intern im Behördenkontext nur aufstellen und überlegen, wie statten wir die Leute aus.
Super, super spannend. Eileen, unsere letzte Rubrik.
Das würde mein Hund dazu sagen.
Die Praktikantin hat mich heute begrüßt an der Tür mit lautem Bellen, aber ließ sich dann knuddeln. Gesundheit ist natürlich auch Hundegesundheit. So viel müssen wir feststellen. Welche Anregungen hat die Praktikantin für den Prozess, den wir gerade diskutiert haben?
Ich glaube, die wird sich wahrscheinlich wünschen, dass man es irgendwann auch schafft, digital Impfungen übertragen zu lassen. Die meisten Haustiere sind ja gechippt.
Oh, ich glaube, das ist Gott, in Deutschland.
Ja. Da kann man echt die Impfung über den berühmt-berüchtigten Chip auch übertragen bekommen, nicht andersherum. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tierärzte sich auch freuen würden, wenn bei denen relativ viel mehr auch digital funktionieren würde. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ansonsten, ich glaube, die freut sich einfach, wenn man nicht so viel Zeit verbringen muss in der Behörde oder in der Beratung, sondern das auch von zu Hause machen. Dann muss sie nicht alleine bleiben.
Zum Abschluss von euch beiden, einen Satz, eine Vision. Wir müssen natürlich über die Zukunft sprechen. Welche Vision hast du, Peter, für dein Gesundheitsamt? 2025, also 2035, die üblichen 10 Jahre.
Also ich glaube, wir müssen dazu in der Lage sein, alles das, was wir im Arbeitsalltag machen, in so einer Digitalumgebung haben, dass die Leute, dass denen das Spaß macht am Ende des Tages. Ne? Dass die wissen, ich habe die Tools, ja, ich kann jederzeit das machen, was ich will. Ich kann arbeitsplatzunabhängig arbeiten, ich kann auch mal zu Hause oder unterwegs, notfalls mich auch mal schnell, ja, wenn ich weit weg bin, dazuschalten, das muss möglich sein. Ich glaube, das muss alles komplett Open Source sein. Das ist wirklich mein Mantra. Wir müssen da einfach unabhängig werden und digital souverän uns aufstellen. Die Bundesregierung hat ja mit dem Zentrum für digitale Souveränität auch eine super Einheit geschaffen. Die sind auch ganz stolz darauf, dass GA Lotse als der Code liegt auf opencode.de. Da kann sich den auch, können sich alle Hörerinnen und Hörer mal anschauen. Ich glaube, das ist eine Top-Initiative. Ich würde mir schon erwarten, sagen wir mal perspektivisch, dass wir über Frankfurt hinauskommen. Ich glaube, das, was wir gemacht haben, ist ein gutes Beispiel. Nicht, wie wir es gemacht haben, sondern auch das Produkt, was mal rausgekommen ist. Und wenn andere Behörden jetzt auf den, sag ich mal, den Urschleim des Codes zurückgreifen, der ist ja für alle verfügbar. Ja,
genau,
da haben wir ihn ja zur Verfügung gestellt. Bitte macht damit, was ihr wollt. Aber wenn ihr was Gutes damit gemacht habt, dann müsst ihr es wieder zurückgeben und allen weiteren zur Verfügung stellen. Und ja, da, wenn wir da wären, dann wären wir, glaube ich, in 5 Jahren einen Riesenschritt weiter. Und wenn dann noch wir davon profitieren, dass wir kein Papier mehr im Büro haben, das wäre natürlich der Kracher.
Eileen, as simple as that, but it only sounds simple. Also es ist in der Umsetzung, steckt der Teufel natürlich. Ne? Deine Vision?
Ja. Vielleicht greife ich genau das auf, was du gesagt hast. Das ist natürlich nicht alles mal eben so gemacht. Und ich finde, die Ausführungen von dir haben das auch total gut gezeigt, jetzt was da alles so noch mit dazu gehört. Aber vielleicht ein bisschen mehr, dass wir uns alle, und zwar alle Hierarchieebenen auch in der Verwaltung auch mal trauen zu sagen, vielleicht gehen wir jetzt mal einen großen Brocken an und probieren es mal. Und wir schauen auch mal, was passiert. Und wenn wir merken, es funktioniert nicht, dann steuern wir um oder machen was anders. Ich glaube, davon können wir uns ruhig mehr trauen, weil auf solche Projekte, glaube ich, davon auch leben, dass Leute sagen, wir machen das jetzt und wir greifen jetzt nach den Sternen und setzen ein Riesending um. Weil wenn es funktioniert, kann man ganz viel draus lernen. Und wenn es nicht funktioniert, kann man genauso auch draus lernen.
Super Ende, gefällt mir. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Aline.
Dankeschön.
Danke dir, danke euch.
Das war Fax Me, if you can. Wir freuen uns über Likes, Abos, Feedback, Themen. Bei Instagram findet ihr uns hier, @dasdezernat5. Fax Me, if you can. Next Stop in 2 Wochen.